Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast von Frauen für Frauen rund um Geld- und Karrierethemen. Wir wollen uns heute mit der Welt der Kryptoanlagen und der Blockchain-Technologie beschäftigen. Und dazu haben wir heute eine absolute Fachfrau eingeladen, Marion Spielmann, Bereichsleiterin Bankgeschäftsfelder und Verwahrstelle bei der Deka Bank. Marion und Gabriel, hallo und schön, dass ihr hier seid.
Hallo ihr beiden, ich freue mich.
Hallo Marion, hallo Tanja.
Marion, du bist Expertin in Sachen Kryptoanlagen und Blockchain-Technologie. Wir beschäftigen uns in unserem Podcast ja vor allem mit dem Thema Geldanlage und da sind Kryptoanlagen immer noch so eine relativ neue Form der Geldanlage, über die viele von uns noch nicht so viel wissen. Könntest du uns vielleicht zuerst einmal in möglichst einfachen Worten erklären, was es denn mit den Kryptoanlagen so auf sich hat? Was ist das und wie funktioniert das?
Kryptowährungen sind digitale Währungen. Sie können getauscht und gehandelt werden wie jede andere Papierwährung und befinden sich aber weitgehend außerhalb der Kontrolle von staatlichen Institutionen oder finanziellen Institutionen. Es gibt unzählige Kryptowährungen mit einzigartigen Merkmalen und Anwendungsbereichen. Nur wenige davon haben bisher eine entsprechend hohe Marktkapitalisierung, das sind Bitcoin oder Bitcoin Cash und Ethereum. Vielleicht ein Beispiel dazu. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin beträgt 1,9 Billionen US-Dollar. Schauen wir uns das Bruttoinlandsprodukt der USA an. Dann sehen wir 27,1 Billionen US-Dollar. Also Marktkapitalisierung deutlich unter der Bruttoinlandsrate eines Jahres.
Und wenn ich da ergänzen darf, also gerade nochmal das Thema Bruttoinlandsprodukt, das ist ja die jährliche Wirtschaftsleistung von diesem riesengroßen Land, von dieser großen Volkswirtschaft. Das heißt, ich könnte noch nicht mal mit den Bitcoins, mit deren Wert, die ganze Wertschöpfung von den USA innerhalb eines Jahres bezahlen gewissermaßen. Ich als Volkswirtin, ich denke da dann auch nochmal an sowas wie, dass diese Kryptowährungen, ich bin ja immer so ein bisschen picky dabei und sage, eigentlich sind das gar keine so richtigen Währungen, eigentlich sind sie eher Anlagen oder Assets, da kann man sich wunderbar streiten.
Da reden wir nachher, glaube ich, auch nochmal kurz drüber.
Genau, aber wenn wir es als Währung sehen, dann sind es eher private Währungen. Was wir eigentlich ja kennen, sind offizielle Währungen, die von Regierungen als gesetzliche Zahlungsmittel definiert werden, wo auch eine Regierung sagt, und wenn du diesen Geldschein mit 5 Euro hast, dann ist dir der Gegenwert auch gewährleistet bei einer privaten Währung, bei diesen Kryptowährungen, Marion, die du eben so schön beschrieben hast. Da gibt es eigentlich niemanden und nichts, was mir garantiert, dass das Ding einen Wert hat. Also da ist was entstanden, was Digitales, was auch nur auf Rechnern funktioniert, in Rechnersystemen, was aber trotzdem bei den Menschen dann ausgelöst hat, dass sie gesagt haben, das hat einen Wert und damit kann ich bezahlen. Ich finde das total faszinierend.
Gabriele, das ist so, da gebe ich dir völlig recht. Und wir haben auch keine Goldreserve im Hintergrund bei den Bitcoins, wie wir das bei manch anderer Währung kennen.
Also wenn ich euch beiden so zuhöre, ich bin ja, auch wenn ich jetzt schon ein paar Jahre bei der Bank bin, immer noch ein Newbie, was die Sache Geldanlage anbelangt. Das klingt technisch und inhaltlich nicht ganz so einfach wie ein klassisches Sparbuch oder ein Girokonto. Was ist denn eurer Meinung nach der Reiz oder das Besondere an Kryptoanlagen?
Zum einen natürlich, sie sind neu, sie sind digital. Sie sind aber längst nicht so etabliert wie Aktien, Renten oder Gold. Und sie weisen natürlich in den letzten Jahren erhebliche Wertschwankungen auf und in den letzten 12 Monaten insbesondere eine positive Wertentwicklung. Und das lockt natürlich immer mehr Anleger in die Kryptowährung. Wir haben es ja schon mal gesagt, sie sind digitalisiert. Was bedeutet das? Ihnen liegt die Blockchain-Technologie zugrunde. Das ist für viele wahrscheinlich auch ein sehr spannender Moment, technisches Geld zu haben. Für mich und meine berufliche Tätigkeit finde ich besonders interessant die Technologie. Die lässt sich nämlich vielseitig in der Finanzindustrie einsetzen, im Sinne von Digitalisierung von Prozessen oder der digitalen Abbildung von Vermögenswerten. Was mich aber auch besonders fasziniert, ist die Unveränderbarkeit von Daten. Also was auf der Blockchain gespeichert ist, ist unveränderlich. Und das macht natürlich eine derartige Technologie auch sehr interessant.
Und wir merken schon, wenn wir das so hören, das, was du jetzt beschreibst, Marion, Einerseits ist Technologie, diese Eigenschaft der Unveränderbarkeit, dieses kryptografische, also das Nutzen von Verschlüsselungstechnologie, das sind alles so richtig gute Elemente, mit denen man was in der Finanzindustrie machen kann. Und das andere, Tanja, du hast ja gefragt, was macht es so interessant? Es ist einfach immer faszinierend, wenn was Neues da ist, was plötzlich in die Welt kommt und wo man entdeckt, hui, da kann ich Geld damit verdienen. Also auch dieser Reiz, diese im wahrsten Sinne Goldgräberstimmung, die da schon gerade auch bei jungen Menschen schön zu beobachten ist.
Der Reiz des Neuen ist natürlich da und ich glaube, gerade junge Menschen interessieren sich im Moment stark für Kryptowährungen. Die sind unheimlich technologieaffin, die wollen auch dabei sein. Also zum einen natürlich Geld verdienen, zum anderen aber auch, ja, hip an der Technologie teilhaben.
Und wir kommen gleich nochmal ein bisschen auf die Blockchain-Technologie zu sprechen, aber vorher nochmal zum Geldanlagethema. Wie ist das denn genau mit der Geldanlage in Kryptoanlagen? Also man sieht ja schon die ein oder anderen Content-Creator, die da irgendwie den schnellen Reichtum versprechen, wenn man sich so auf den sozialen Medien umschaut. Ist das denn wirklich so? Kann ich mit Bitcoin und Co. über Nacht reich werden?
Wer früh in den Bitcoin gegangen ist, ja, und die letzten 3 Jahre durchgehalten hat mit allen Kursschwankungen, die verbunden waren, der hat natürlich im Moment einen wirklich starken Zuwachs, Wertzuwachs. Und es werden auch einige Leute schon mit Bitcoin reich geworden sein. Also das frühe Investment war an der Stelle meines Erachtens entscheidend. Und wir haben ja gesehen, im laufenden Jahr, also im Jahr 24, ist der Bitcoin von 45.000 US-Dollar auf 100.000 US-Dollar angestiegen. Das sind natürlich exogene Faktoren mit ausschlaggebend gewesen. Zum einen meines Erachtens die Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA. Zum anderen im Wahlkampf die Aussage von Donald Trump, dass er darüber nachdenkt, eine Kryptoreserve in Bitcoin zu etablieren. Und das führt zum einen dazu, dass natürlich sich private Anleger viel stärker mit dem Thema auseinandersetzen. Sie sehen es in der Presse. Für mich aber ausschlaggebend ist, dass die institutionellen Anleger sich viel breiter jetzt mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzen und damit auch ein breiterer Markt entsteht und wir auch viel mehr Liquidität in den Märkten sehen. Also das Handelsvolumen in Bitcoin ist auch in den letzten 12 Monaten extrem angestiegen.
Und da sitze ich da und wundere mich dann als Volkswirtin wieder, warum die alle so einsteigen und warum ich so enorme Wertzuwächse habe. Also ihr merkt schon, ich bin eher so eine kritische Beobachterin von dem Ganzen. Zum einen, wie du sagst, Marion, das institutionelle Anlegen, und das sind ja, weiß ich, große Pensionskassen, auch große Hedgefonds, also alle möglichen Institutionen in der Finanzwelt, die jetzt einsteigen und nicht nur Finanzwelt, auch sonstige Unternehmen und sagen, auch da können wir Geld verdienen, auch da können wir Geld anlegen. Und ich sitze als Volkswirtin immer noch da und versuche zu ergründen, was die Substanz, so was der wahre Grund ist, warum so ein Element, das ich vielleicht als Zahlungsdienstleistung nehmen kann, wo ich sage, das ist eine moderne Möglichkeit, Geld schnell und kompliziert irgendwo hin zu transferieren. Warum sollte diese Möglichkeit so viel an Wertzuwachs bringen? Das verstehe ich noch nicht. Bei einer Aktie, haben wir schon öfter mal im Podcast auch drüber geredet, bei einer Aktie weiß ich, steckt ein Unternehmen dahinter. Das Unternehmen profitiert von einer globalen Welt, die wächst. Das heißt, ich habe steigende Umsätze, steigende Gewinne und der Aktienkurs, der wächst deshalb, weil die Gewinne wachsen. Bei den Kryptoanlagen oder Kryptowährungen, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was dahinter steckt. Das ist eine neue Idee, vielleicht auch ein bisschen neue Technologie und Anteil haben an der neuen Technologie. Aber insgesamt ist es wohl doch so, dass die Welt es akzeptiert, dass da was Neues da ist, was an Wert gewinnen kann. Und trotzdem, eins möchte ich noch ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast, Marion. Du hast ja gesagt, Marktkapitalisierung von Bitcoin, also von der größten Kryptoanlage, ist bei 1,9 Billionen US-Dollar. Insgesamt der Kryptomarkt, das sind so um die 3 Billionen. Und ich habe auch mal nachgeschaut, das ist gerade mal das, was eine Nvidia-Aktie oder auch eine Apple-Aktie so plus minus an Marktkapitalisierung auf den Markt bringt. Also man sieht schon, das ist auch immer noch ein recht kleiner Markt, dieser Kryptomarkt. Und da kann es natürlich auch Kursentwicklungen geben, wenn mal schnell ein großer Investor reingeht.
Gabriele, ich bin bei dir. Mit den klassischen volkswirtschaftlichen Instrumenten, den Kursanstieg des Bitcoins zu erklären, schwierig. Ja, natürlich getrieben von Erwartungshaltung. Dann sind wir wieder bei dem Thema Spekulation an der Stelle, genau. Das darf man ja so sagen. Natürlich gibt es einen Faktor, der bei Bitcoin oder prinzipiell bei digitalen Währungen nochmal eine Rolle spielt. Und zwar ist die Anzahl der Coins, die über eine Blockchain begeben werden können. Und wir reden ja bei Bitcoin oder Ethereum über sogenannte Layer 1 Blockchains, also die alten Blockchain, Altcoins. Da ist das Volumen der Coins begrenzt.
Ja.
So, jetzt komme ich an diesen Punkt. Die Nachfrage steigt, auch getrieben über die Begebung von ETFs, ja, wie wir es vorhin genannt haben, oder dass Kryptowährungen vorgehalten werden, nicht mehr im Umlauf sind, aus dem System herausgezogen werden, sprich Kryptoreserve. Und dann komme ich natürlich in den ganz einfachen Mechanismus der Keynesian Gleichung, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das mag mit ein Treiber sein, aber grundsätzlich über unsere volkswirtschaftlichen Thesen den Anstieg des Kurses zu erklären, ist sehr schwierig.
Und du sprichst da ja auch von den, ich glaube, weltbekannten 21 Millionen Bitcoin-Stücken, Coins, die überhaupt nur geschürft werden können. Das ist festgelegt in diesem Algorithmus, der dahinter steckt. Und es gab und gibt auch immer wieder Menschen, die dann sagen, ja, und wenn dann der Bitcoin irgendwann bei Weltwährung ist, dann kann ich das Bruttoinlandsprodukt nehmen. Das mache ich geteilt durch 21 Millionen Bitcoin. Und da kann ich mir schon überlegen, was ein Bitcoin noch an Potenzial. Also ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen, das ist so ein komplexes Thema. Ich glaube, wir müssen uns noch ein paar Mal treffen, Tanja und Marion, um dieses Thema nochmal technisch und weiter zu diskutieren.
Wenn man vielleicht einen Schritt weiter geht und sagt, Kryptowährungen der Zukunft, also von Bitcoin oder Ether jetzt einmal losgelöst, die Vorstellung könnte sein, dass diese Währungen auf Blockchains begeben werden, die keine Limitierung haben.
Gibt's, glaube ich, auch schon ganz viele, oder?
Ja.
Es sind, glaube ich, eher inzwischen die Unterzahl, die eine Limitierung haben.
Genau, exakt. Ja. So, und da entziehe ich dem System immer wieder Coins, um neue Coins generieren zu können. Dann bin ich auch gespannt, wie sich das auf die Kursentwicklung auswirkt. Wobei, wir haben beim Bitcoin gesehen, beim letzten Halving ist eigentlich der Kurs relativ stabil gewesen. Was ist Halving? Bitcoins werden gemeint. Geschürft,
ja, genau.
So, und der Schürfer, der bekommt dafür Geld, ein Honorar. Und Halving bedeutet, dass sich dieses Entgelt für den Miner halbiert. Und das findet regelmäßig statt. Also immer, wenn ein bestimmtes Volumen an Coins erreicht ist. Und damit ist es natürlich weniger interessant. Beziehungsweise die Fragestellung ist dann, wie viele Miner sich tatsächlich noch in den Netzwerken beteiligen, weil der Energieaufwand steigt immer weiter. Und in der Vergangenheit hat es dazu geführt, dass wir einen Kursanstieg gesehen haben. Beim letzten Halving war das nicht der Fall.
Und auch da merkt man, dass sich da einiges entwickelt, genau.
Ja.
Und liebe Zuhörerinnen, ihr merkt schon, wenn dann mal die Profis unter sich sind, ich hoffe, ihr habt auch manchmal nur noch Bahnhof verstanden, dann habt ihr vollkommen recht, weil das ist ganz schön komplex, das Thema.
Und um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, ihr habt schon ganz viel über die Blockchain geredet, Marion, du hast es auch schon kurz erklärt, aber vielleicht können wir das nochmal ein Stückchen tiefer legen, was es mit der Blockchain-Technologie genau auf sich hat, was dahinter steckt und was man eigentlich genau mit ihr anfangen kann.
Ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, Blockchain ist unveränderbar. Und wie kommt das? Also Blockchain ist eine spezielle Technologie zur Datenhaltung in dezentralen Netzwerken. Das heißt, in Netzwerken, die nicht von einer zentralen Instanz verwaltet werden. Wie stelle ich mir das vor? In der Vergangenheit waren Rechner mit einem Server verbunden und haben ein zentrales Netzwerk aufgebaut. Blockchain bedeutet, wir haben diesen zentralen Server nicht mehr, sondern die Rechner sind untereinander verbunden. Und es gibt keine zentrale Kontrolle wie den Server an der Stelle, der das Netzwerk überwacht. Die Daten auf der Blockchain werden in einzelnen Blöcken aneinandergereiht und auf den beteiligten Rechnern des Netzwerks gespeichert. Durch den Einsatz kryptografischer Methoden wird sichergestellt, dass die chronologische Reihenfolge dieser Blöcke identisch bleibt oder stets erhalten ist und jede nachträgliche Manipulation an den Daten festgestellt werden kann. Also das heißt, die Datensätze werden nachgerechnet, würde ein Datensatz manipuliert werden von einem Rechner, von einem Hacker, Würden alle anderen Rechner im Netzwerk diesen Fehler erkennen und dieser Datensatz würde ausgeschlossen werden. Ein sogenannter Konsensmechanismus sorgt dafür, dass sich alle Rechner im Netzwerk über den jeweiligen Stand der Blockkette einig sind. Es ist mit Blockchain zum Beispiel möglich, Zahlungsverkehr mit Kryptowährungen ohne zentrale Instanz durchzuführen. Heute haben wir im Zahlungsverkehr die Bundesbank, die sozusagen den elektronischen Schalter darstellt und das Geld dann im Netzwerk wieder verteilt. Und diese zentrale Instanz brauche ich auf der Blockchain nicht mehr. Was ich aber aus meiner beruflichen Perspektive genauso spannend finde, ist, dass wir Wertpapiere auf der Blockchain begeben können und auch auf der Blockchain übertragen können. Und damit haben wir uns als Deka übrigens bereits im Jahr 2021 zum ersten Mal auseinandergesetzt beziehungsweise die erste digitale Emission begeben.
Und wenn man sich das nochmal plastisch vorstellen möchte mit diesem ganzen System, also wie du es, Marian, ja eben schon gesagt hast, also ich habe nicht mehr so einen zentralen Rechner, auf dem alles gespeichert ist und alles, was darauf gespeichert ist, ist wahr. Alles andere weiß man nicht, ob es stimmt oder nicht. Und hier habe ich so ein richtig demokratisches System. Ganz viele, manchmal Tausende, Abertausende von Rechnern, auf denen überall das die gleiche Information gespeichert ist. Da, so kann man sich das auch gut vorstellen, glaube ich, mit dem, es ist nicht manipulierbar, weil sobald einer auf dem Rechner irgendwas dreht, merken die anderen sofort, hoppla, das passt ja gar nicht mehr zu dem, was bei mir gespeichert ist. Und das ist das Schöne, aber das ist auch das, worüber du ja schon geredet hast mit dem, braucht ganz schön viel Energie. Erstens deshalb, weil Informationen auf massenhaft Rechnern gespeichert werden, das kostet schon Energie. Und das Zweite, diese Verschlüsselungstechnologien, dieses Kryptografische, von dem ja auch die Kryptos ihren Namen haben, da muss auch brutal viel gerechnet werden, um diese kryptografischen Rätsel zu lösen, dass man das auch nochmal so ein bisschen besser fassen kann. Und auch das sagt man so in der Theorie, dass auch deshalb die Dinge einen Wert haben, weil dafür richtig viel gearbeitet wird. Solche Beweismechanismen, von denen du auch geredet hast, ein heißt ja Proof of Work, also praktisch der Beweis der Arbeit. Und auch das, sagt man, ist einer der Werte. Was ich total faszinierend finde, ist, dass das, also das ist, glaube ich, auch das, was aus volkswirtschaftlicher Sicht der Punkt ist, dass man plötzlich so komplexe Prozesse, wie eben das mit dem Wertpapier auflegen und transferieren, dass man das plötzlich völlig automatisiert mit der Maschine machen kann. Ich glaube, das ist das Geniale an der Blockchain-Technologie.
Ja, völlig automatisiert und in kürzester Zeit.
Ja.
Und das ist das Spannende. Also wer die traditionellen Prozesse kennt, die doch zeitaufwendig sind, Tage viele und Menschen beteiligt sind und dann digitale Wertpapiere das erste Mal sieht, ja, faszinierend. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Konsensmechanismus. Du hattest Proof of Work genannt. Das war der erste Konsensmechanismus, der eingesetzt wurde bei Bitcoin. Er wird heute noch bei Bitcoin eingesetzt. Wir sind aber zwischenzeitlich in der Entwicklung etwas weiter. Also insbesondere bei Ethereum-Anwendungen wird mittlerweile der Proof-of-Authority-Konsensmechanismus eingesetzt. Der ist deutlich energiesparender,
genau,
und wird auch für Prozesse dann entsprechend eingesetzt. Also ja, immer noch viel Energie, aber man denkt schon jetzt bei der Weiterentwicklung darüber nach, wie man Energie einsparen kann.
Und diese Energie kann man ja zu Glück auch an zentraler Stelle bereitstellen und die dann möglichst nachhaltig bereitstellen, beispielsweise über Wasserkraftwerke, Solarkraftwerke, ja.
Ja, da sehen wir, dass die Branche in diese Richtung denkt,
ja.
Das ist so.
Und Marian, wenn ich dir so zuhöre, du hast gesagt, 2021 hat die Deka angefangen, sich mit Blockchain-Technologie auseinanderzusetzen. Dann verstehe ich, warum gerade du als Bereichsleiterin von der Bank in der Sparkassenfinanzgruppe dich mit dem Thema näher beschäftigst. Es geht nämlich weniger um die Geldanlage an Kryptowerten, sondern vielmehr um die Nutzung der Technologie. Wie kam es denn so ganz am Anfang, dass du angefangen hast, dich damit näher auseinanderzusetzen?
Vorab, ich war nie ein Technikfreak.
Das denkt man jetzt gar nicht.
Genau. Ich habe mich weiterentwickelt an der Stelle. Mein erster Kontakt war ein Kollege aus dem Hause, der Deka, im IT-Bereich, der mir beim Mittagessen etwas von Blockchain erzählte. Ich war anfangs skeptisch, ich gebe zu, ich war auch neugierig. Was mich unheimlich beschäftigt hat, war die Frage, die er aufgeworfen hatte, wie disruptiv wird die Blockchain-Technologie für uns Banken, für das Finanzwesen sein. Und sich vorzustellen, dass Technik einen solchen Einfluss auf uns haben kann, auf die Entwicklung der Banken. Es war dann mit der Auslöser, warum ich mich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich muss gestehen, je mehr ich über die Technologie gelernt habe, umso besser habe ich verstanden, was da alles möglich ist. Und die Anzahl der Anwendungsfälle, die wir sehen, ja, und das sind wirklich über Prozesse, Produkte, also digitaler Sparkassenbrief, digitales Wertpapier, NFTs sind damals zu diesem Zeitpunkt gerade hochgekommen. Das hat mich dann tatsächlich fasziniert. Und wir haben uns auch als Bank hier relativ schnell mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben in 2018 unser erstes Blockchain-Projekt gestartet.
Also sogar noch viel früher als 2021.
Ja, das erste Blockchain-Projekt war der digitale Schuldschein. Das haben wir zusammen mit weiteren Marktteilnehmern entwickelt. Und 2021 war dieses Produkt schon live. Also es ist 18 die Entwicklung, 19 sind wir live gegangen, ja.
Wahnsinn. Nach unserem kleinen Ausflug in die Blockchain-Technologie würde ich jetzt gerne nochmal mit euch zum Thema Geldanlage zurückkommen. Ihr habt ja schon gesagt, man kann sich drüber streiten. Gabriele, ich glaube, du sprichst meist von Kryptoanlagen. Marion, ich glaube, du hast vorhin das Wort Kryptowährungen benutzt. Auch die Fans von Bitcoin und Co. sprechen ja häufig von Kryptowährungen. Heißt es denn, dass beispielsweise der Bitcoin, was ja die vermutlich bekannteste Kryptoanlage ist, auch sowas Ähnliches ist wie eine Währung, wie ein US-Dollar oder ein Euro? Und wie kommt es überhaupt, dass man das mit Geld vergleichen kann?
Dafür muss man zurückgehen in die Geschichte, weil diese ganze Krypto-Geschichte, Blockchain-Technologie, der Bitcoin, das wurde erfunden so um die Finanzkrise rum, 2008, 2009, das sind die Ursprünge. Und das war so eine Zeit, in der hat man angefangen zu zweifeln an der Funktionsfähigkeit vom globalen Finanzsystem. Wer von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der Zeit schon bewusst gelebt hat, auch ich als Volkswirtin, da hat man wirklich eine Zeit lang gedacht, es funktioniert nicht mehr. Das Finanzsystem bricht zusammen, weil da alles ganz schwierig war. Und dann haben gerade so die kritischen Menschen gesagt, wir brauchen eine Alternative. Wir wollen nicht mehr von diesen nicht mehr funktionsfähigen Zentralbankwährungen, Euro, US-Dollar abhängig sein. Wir wollen was Unabhängiges schaffen, was für die freie Welt, was für Unabhängigkeit. Und das war so dieser Grundgedanke davon. Nicht manipulierbar, wertbeständig. Das waren so ein paar Krypto-Nerds. Man weiß ja bis heute nicht ganz genau, wer dahinter steckt. Die diesen Programmiercode geschrieben haben, die Idee auch hatten mit 21 Millionen Bitcoin und dann ist Stopp. Und wenn man das dann weiß, diese Idee vom privaten Geld, dann versteht man, glaube ich, auch viel von dem, wie es sich entwickelt hat, was dahinter alles steckt. Aber am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir in der ganzen Bezahlwelt, in dieser ganzen Wirtschaftswelt auch immer davon abhängig, dass es Staaten gibt, die sagen, wir erlauben etwas, wir lassen über Regulierung zu, dass mit Krypto gehandelt wird, wir erlauben was, nächster Schritt, wir nennen was gesetzliches Zahlungsmittel, wir erlauben, dass Steuern bezahlt werden in dieser Währung und das heißt, wir sind weiterhin in einer Welt, wo Regierungen bestimmen, was kann genutzt werden, was nicht. Im Augenblick gibt es da immer noch eine recht große Freiheit und auch darüber haben wir ja vorhin schon kurz geredet, in den USA zeichnet sich gerade ab, die US-Regierung, die einfach in finanzwirtschaftlichen und Finanzmarktdingen die mächtigste Regierung ist, wird derzeit offener oder die neue Regierung wird offener sein für Krypto und damit wird es auch nochmal neuen Schwung gewinnen, weil wenn eine US-Finanzregulierungsbehörde sagt, wir erlauben das, wir sind da recht tolerant, dann können auch nochmal mehr Institutionen da rein investieren und haben mehr Rechtssicherheit da drin. Was man vielleicht auch noch ergänzen kann zu dem Thema ist, wir gehen ja immer davon aus, in der freien westlichen Welt und wir haben alle Zugang zu einem Bankkonto und zu einer Bank. Aber man darf auch nicht unterschätzen, es gibt ganz viele Länder, in denen Menschen keine Möglichkeit haben, internationale Zahlungen zu tätigen und auch Systeme, in denen es schwierig ist, weil es Krieg gibt, weil Diktatur herrscht. Wenn man da Werte transferieren möchte, auch dafür sind natürlich solche Krypto-Vehikel, nenne ich sie jetzt mal, statt Währung und Anlagen, die Krypto-Vehikel sehr hilfreich, weil man kann eigentlich mit einem ganz normalen Handy- und Mobilfunkzugang kann man sich ein Krypto-Wallet eröffnen und kann damit dann zahlen.
Also ich würde bei dem Begriff Kryptowährungen bleiben. Warum? Ja, zum einen haben sie einen Wechselkurs. Ich kann sie gegen andere Währungen tauschen. Und wir sehen, oder ich glaube zu sehen, dass wir gerade in Ländern mit hoher Inflation, also in den südamerikanischen Ländern, zum einen einen hohen Anteil Krypto haben, Bitcoin. Also die Menschen gehen dort wirklich in den Bitcoin, weil er stabiler ist als ihre lokale Währung. Wir sehen dort auch Länder, die den Bitcoin als Zahlungsmittel offiziell zugelassen haben. Wo ich aber schon dabei bin, in Europa wird es schwierig sein, mit dem Bitcoin im Supermarkt zu bezahlen. Wir haben hier noch eine relativ geringe Akzeptanz. Wir haben ja auch eine stabile Währung.
Genau, das ist, glaube ich, wirklich der Grund. Da, wo es gebraucht wird, da nimmt man es. Wir brauchen es eigentlich nicht.
Ja. Ja. Und du hattest die Übertragungsmöglichkeit angesprochen. Kryptowährungen zu übertragen ist relativ teuer. Also Transaktionen kosten da teilweise 20, 40 US-Dollar. Wenn ich eine Überweisung in Euro hier in Deutschland oder in Europa durchführe oder selbst über Europa hinaus, dann bin ich da natürlich maximal im Cent-Bereich, gegebenenfalls sogar kostenfrei als Kunde. Das ist aus meiner Sicht schon ein wesentlicher Unterschied. Was man aber auch in den letzten 12 beziehungsweise 18 Monaten gesehen hat, dass die Akzeptanz Bitcoins insbesondere, auch im Handel, wenn ich im Internethandel bin, zunimmt. Es sind immer noch sehr wenige, aber es sind schon deutlich mehr, als es noch vor 2 Jahren waren. Also werden wir schauen müssen, was hier die Zukunft bringt und ob die Kryptowährung sich als Währung bewährt.
Eins vielleicht als Ergänzung, dieses eine zentralamerikanische Land oder mittelamerikanische Land, das Krypto als gesetzliches Zahlungsmittel definiert hat. Ich glaube, das war nochmal eine andere politische Geschichte, aber auch da kann man dann lang drüber philosophieren, weil da ging es, glaube ich, auch eher um ein Machtinstrument und die Erkenntnis, unsere eigene Währung funktioniert nicht mehr. Aber ich glaube, auch die neue Kryptozahlungs- oder das neue Kryptozahlungsmittel hat nicht lange funktioniert. Aber das nur so am Rande.
Vielleicht am Rande dazu noch. Ich kann in diesem Land aber am Strand mein Eis in Bitcoin bezahlen.
Okay, das wusste ich nicht. Okay.
Jetzt haben wir ganz viel über Bitcoin und andere Kryptoanlagen oder Kryptowährungen gesprochen. Was gibt es denn da außer Bitcoin noch? Marion, du hattest, glaube ich, vorhin schon mal Ethereum erwähnt.
Also es gibt mehr als 10.000 unterschiedlichste Kryptowährungen.
Okay, die schaffen wir nicht alle aufzuzählen.
Ja, wir machen es abwechselnd.
Ich kann die auch nicht auswendig. Ich glaube, man muss sich wirklich auf die Top 5 bis 10 konzentrieren, ja. Dann sind wir wieder bei Bitcoin, Bitcoin Cash, bei Ether, Solana, ja, und Ether und Dogecoin. Aber danach wird die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen schon deutlich geringer. Und Vorsicht, wenn wir hier über konkrete Kryptovehikel reden, wie Gabriele gerade sagte, dann ist das keine Anlageempfehlung so oder ähnliches. Wir möchten hier nur Beispiele für euch nennen.
Und bei der großen Anzahl, also wirklich nochmal über 10.000, muss man sich dann schon fragen, was ist der Grund, warum es so viele gibt, warum die alle an Wert gewinnen sollten. Und es ist zum Teil, glaube ich schon, sind es auch Schneeballsysteme, die so nicht lange funktionieren werden. Und ich selbst muss wieder dran denken, wie das damals war, so um das Jahr 2000 rum, als Internet eine neue Technologie war und das sind die Internetunternehmen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Da gab es auch massenhaft davon. Das waren dann diese IPOs, also gingen an die Börse und man hat sie gezeichnet und man hat nicht mehr darauf geachtet, was dahinter steckt, einfach nur noch gedacht, damit kann ich Geld verdienen. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass wir irgendwann so in eine Phase reinkommen, wo wir merken, naja, die meisten von denen sind mehr oder weniger Quatsch und taugen nichts.
Und vielleicht da gleich nochmal ein Stückchen weitergedacht, konkret für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ich jetzt als Anlegerin mir überlege, ich möchte gerne in Krypto investieren, was würdet ihr denn sagen? Wie fange ich da an? Was mache ich als erstes? Und ist es überhaupt ratsam, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man jetzt beispielsweise wie ich noch nicht so wirklich viel Ahnung hat?
Kryptos zu handeln funktioniert relativ einfach. Ja, dank des Internets und des Smartphones. Ich brauche ein Wallet, in dem ich meine Kryptowährungen aufbewahre oder meine Kryptovehikel. Da sollte ich aber mir gut überlegen, ob ich die in einem internetbasierten Wallet aufbewahren möchte oder ob ich lieber eine sicherere Verwahrungsform wähle, sprich mir bei einem Kryptoverwahrer ein Wallet beziehungsweise Depot einrichte. Der Kryptoverwahrer passt dann ordentlich darauf aus, dass keiner sozusagen mit seinen langen Fingern in mein Wallet langt und meine Kryptos abhanden kommen. So, dann melde ich mich bei einer Kryptobörse an und schon bin ich in der Lage, Kryptowährungen zu handeln.
Und das ist dann gewissermaßen wie so ein Online-Depot? Man kann so eine Wallet auch so ein bisschen mit einem Depot vergleichen, gerade wenn man so ein Wallet dann auch an einem sicheren Ort bei einem sicheren Anbieter beantragt oder einrichtet. Und es ist dann wirklich total einfach. Es ist über Klick-Klick und schon kann man hin und her transferieren. Und da ist ja auch genau der Punkt dann, es ist schon wieder fast so ein bisschen wie Computerspielen, Klick-Klick. Es geht dann ganz einfach. Auch da passt auf, dass ihr mit begrenzten Mengen agiert, weil das eben auch, dadurch, dass so starke Schwankungen da sind, dass es auch hoch und runter geht, da sind auch die Verlustrisiken groß. Also bedenkt, mit wie viel Geld ihr da agiert und versucht, Geld damit zu verdienen, aber eben auch aufpasst, dass ihr nicht so viel Geld verliert.
Was für mich nochmal wichtig wäre, euch mitzugeben, schaut euch an, mit wem ihr handelt, informiert euch, ja. Wir haben mittlerweile Regulierung im Umfeld der Kryptobörsen, also sucht euch einen regulierten Handelspartner. Die machen natürlich auch Werbung an der Stelle, damit dass sie reguliert sind. Das werdet ihr relativ schnell sehen. Ich bin bei dir. Ja, Investitionen nicht im großen Stile. Also ich würde nicht in Kryptos investieren, wenn ich für meine Altersvorsorge sparen möchte oder wenn ich für eine größere Anschaffung sparen möchte. Es ist eher ein Teilnehmen an einer Entwicklung, Erfahrung sammeln, kleines Geld mit hohem Risiko.
Und wenn es klappt, natürlich auch gerne ein bisschen gewinnen damit.
Dann freuen wir uns.
Genau, also auch wie bei einigen anderen Themen, über die wir schon gesprochen haben, Gabriele, lieber das Spielgeld, das was auch wirklich noch übrig ist und nichts, was einem irgendwie am Ende des Monats fehlen würde. Was sagt ihr zwei denn, vielleicht du, Marion, zuerst, wie wird es in Zukunft mit Kryptowährungen weitergehen?
Also die Experten sagen an der Stelle, Kryptowährungen sind gekommen und werden bleiben. Wie gesagt, wir haben ja jetzt einige Entwicklungen in diesem Jahr gesehen, die darauf zurückschließen lassen, dass die institutionellen Investoren sich in dem Markt etablieren werden. Auch nochmal mit dem Hinweis, Konzentration auf die Top 5 bis 10 Kryptowährungen, das ist ganz wichtig. Und insbesondere, wenn sich institutionelle Investoren damit auseinandersetzen, dann werden wir auch eine steigende Nachfrage sehen. Das kann wieder einen positiven Einfluss auf die Kurse haben. Wir haben vorhin schon mal Angebot und Nachfrage diskutiert. Also ich glaube, der Weg nach oben geht weiter.
Und ich kann nur unterstützen, dieses digitale Bezahlen, das ja damit groß geworden ist, das ist da und es wird bleiben. Die etablierten Banken, etablierte Zahlsysteme, die werden da natürlich auch nicht schlafen, sondern werden auch schauen, dass sie digitale Bezahlmöglichkeiten schaffen. Das kann dann den Kryptos so ein bisschen das Wasser auch abgraben. Auch die Zentralbanken sind ja dran, so digitale Bezahlmöglichkeiten zu schaffen. Aber nicht zu unterschätzen, die neue Technologie Blockchain, die wir ja auch schon ausprobiert haben bei uns in der DK, die so komplexe digitale Prozesse wirklich ganz vollautomatisiert dann ablaufen lassen kann. Das ist was, was auch rein volkswirtschaftlich gesehen nochmal Wachstumspotenziale schafft und nochmal als neue Technologie auch Menschen, Arbeitskräfte ersetzen kann, öde Tätigkeiten ersetzen kann, die keiner gerne machen möchte. Das ist für mich auch ein Riesenpotenzial und auch ein ganz positives Element.
Liebe Mario, und dir schon mal vielen Dank, dass du heute deine Einschätzung mit uns geteilt hast. Zum Schluss stellen wir immer gerne noch eine persönliche Frage hier im Podcast und würden gerne von dir wissen, wie hältst du es denn mit deinen privaten Geldanlagen? Hast du auch Kryptoanlagen oder setzt du da eher auf was anderes, falls du das mit uns teilen möchtest?
Teile ich gerne mit euch. Also ich bin erstmal ein klassischer Sparer und in traditionelle Produkte investiert. Wir Banker, wir neigen dazu, uns nicht so gerne um unsere Finanzangelegenheiten zu kümmern. Deswegen genieße ich es, mein Geld in Teilen in Fonds anzulegen. Dann machen nette Kollegen für mich dieses Asset Management und ich muss keine Entscheidung treffen. Ich bin aber auch in Krypto investiert. Ich wollte einfach ausprobieren, wie ist das, ein Wallet zu eröffnen, Krypto zu handeln, was passiert da? Gebe zu, ich habe die Wertentwicklung der Vergangenheit mitgemacht, also die Downs und die Highs an der Stelle. Im Moment bin ich im Hoch und ganz zufrieden.
Und ich habe so den Eindruck, Marion, dir macht dein Job so Spaß, dass du trotzdem noch gerne weiterarbeitest. Das finde ich auch gut.
Ja, vielen, vielen Dank, ihr zwei, für die vielen Infos rund um Krypto, Bitcoin und Co. Ich muss sagen, ich finde es immer noch so ein bisschen schwierig, das Thema zu durchblicken, aber ihr habt da heute echt schon ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht bei mir. Und ich hoffe auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet das ein oder andere mitnehmen. Und dass wir uns natürlich an dieser Stelle in 2 Wochen auch wiederhören. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.